Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass dieser Gottesdienst heute Morgen ein ganz besonderer Gottesdienst ist. Es ist nämlich der erste Gottesdienst bei uns hier in der Stami in diesem Jahrzehnt. Ja. Vor ein paar Tagen haben wir Silvester gefeiert. Nicht nur in ein neues Jahr sind wir gestartet, sondern auch in ein neues Jahrzehnt, in die 20er Jahre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich frage mich an solchen Schwellensituationen oft, wie wird es denn werden? Was wird passieren so im nächsten Jahr, vielleicht auch in dem nächsten Jahrzehnt? Am Anfang des Jahres kann man ja immer wieder solche Artikel lesen, wo so genannte Hellseher oder Wahrsager oder wie auch immer versuchen, Ereignisse für das nächste Jahr vorherzusehen. Ich finde, lustiger sind immer die Artikel am Ende des Jahres, wo dann beschrieben wird, was alles hätte passieren sollen. 2019 zum Beispiel hätte natürlich die Welt untergehen sollen, das ist fast jedes Jahr vorhergesagt, aber auch ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel sollte Europa in einen Inselstaat zerbrechen, einen Papagei ins Weiße Haus einbrechen und Borussia Dortmund und der FC Bayern sollten beide absteigen in die zweite Liga. Das wäre wahrscheinlich für manche dieser Weltuntergang gewesen, wenn das wirklich passiert wäre. Wenn wir das so hören, dann lässt es uns ahnen, wir können nicht vorhersagen, was passiert, auch im nächsten Jahr nicht. Und weil das so ist, gibt es Menschen, die sagen, ja, wenn ich es schon nicht wissen kann, möchte ich wenigstens versuchen, es in die eigene Hand zu nehmen, möchte versuchen, es zu beeinflussen, was passiert. Dann macht man sogenannte gute Vorsätze und sagt, ich möchte versuchen, dass so und so das neue Jahr für mich wird. Egal, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, was passieren soll, was passieren wird. Egal, ob du sagst, ich habe da Erwartungen, ich habe bestimmte Wünsche, Vorstellungen, wie es sein wird. Oder sagst, na, eigentlich weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich in dieses neue Jahr hineingehe. Manche sagen auch, ja, ich habe nicht Erwartungen, sondern eher Befürchtungen, vielleicht sogar Ängste, was passieren könnte in diesem neuen Jahr. Oder man hat sich noch gar nicht so drüber Gedanken gemacht, aber unterschwellig hätte jeder irgendwo diese Erwartung, ja, in dem nächsten Jahr können bestimmte Dinge passieren. Oder sollen vielleicht manche Dinge nicht passieren. Wir haben vorher diesen Spruch gehört. Ich habe ihn auch bekommen über den ersten Tagen. Es ist wie ein Buch, dieses neue Jahr. 366 Kapitel, nee, Seiten, so rum, 12 Kapitel. Und es liegt jetzt an dir, was du draus machst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Was du gern lesen würdest, wenn du jetzt in einem Jahr zurückschaust und dein Buch nochmal aufmachst. Dieses Buch vom Jahr 2020, das du dann darin lesen möchtest. Ich habe heute Morgen noch eine andere Frage mitgebracht. Nicht nur, was ist deine Erwartung für das neue Jahr, sondern heute Morgen möchte ich dir die Frage stellen, was erwartest du von Gott in dem neuen Jahr? Was soll im Glauben im neuen Jahr für dich passieren? Erwartest du etwas von Gott? Spielt Gott vielleicht gar keine Rolle oder spielt er irgendeine kleine Nebenrolle? Was erwartest du von Gott in dem neuen Jahr? Jesus sagt in Markus 9, Vers 23, alles ist möglich, dem der glaubt. Alles ist möglich, dem der glaubt. Jesus meint hier, der an mich glaubt, dem ist alles möglich. Nicht, weil er besonders toll ist, weil er glaubt, sondern weil er mit dem im Bunde steht, dem alles möglich ist, weil er mit Gott selbst verbunden ist. Weil er mit dem verbunden ist, der alles weiß, der die Macht in dieser Welt hat, der den Überblick über diese Welt hat und der Möglichkeiten hat, da wo ich selbst keine Möglichkeiten mehr habe. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dann müssten wir eigentlich als Christen mehr erwarten von diesem neuen Jahr. Mehr erwarten von dem, was vor uns liegt. Aber wisst ihr, wenn ich das so höre, was Jesus hier sagt, alles ist dem möglich, der glaubt, dann merke ich, dass sich in mir so eine kleine Stimme meldet und sagt, kann man das wirklich so sagen? Kann man das wirklich so sagen? Muss man das nicht ein bisschen differenzierter sehen? Muss man nicht heute da ein bisschen abgeschwächt sagen, was Jesus damals so gesagt hat? Muss man da nicht vielleicht eine andere Perspektive drauf einnehmen? Das ist diese Stimme, die sich bei solchen Sätzen in mir meldet. Ich möchte heute mit euch einen Mann anschauen, der auch eine ungewisse Zukunft gehabt hat. Der auch nicht wusste, wie wird es werden. Ein Mann, der zu Jesus gekommen ist und der erwartet hat, dass das stimmt, was Jesus hier sagt, dass alles möglich ist, dem der glaubt. Und ein Mann, der gleichzeitig trotzdem auch diese innere Stimme gehört hat, der sich trotzdem gefragt hat, ja, kann das wirklich stimmen? Es geht um den Mann, aus dessen Mund die Jahreslosung stammt. Also dieser Vers, den ein Gremium aussucht und der für viele Christen, für viele Gemeinden so über diesem Jahr steht. Wir haben ihn vorhin schon gehört, aus Markus 9, Vers 24, übersetzt Luther: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieser Satz steht nicht im luftleeren Raum, wie so ein schöner Kalenderspruch, sondern ist eingebettet in eine Begegnung, die dieser Mann, von dem ich gerade gesprochen habe, mit Jesus hatte. Gerade war Jesus noch mit drei von seinen Jüngern auf dem Berg und hatte dort eine ganz besondere Zeit. Es war nämlich die Verklärung, so nennt man es, was dort passiert. Verklärung hat nichts mit Abwasser zu tun, sondern Jesus wurde dort vor dem Blick dieser drei Jünger verwandelt. Sein Gesicht ist plötzlich ganz hell strahlend geworden und es wurde deutlich auf diesem Berg, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch war, sondern dass er Gott war. Und diese drei Jünger konnten etwas ahnen von dieser Göttlichkeit von Jesus. Und es sind noch Gestalten aus vergangenen Zeiten dort aufgetaucht. Elia und Mose sind dort aufgetaucht. Und über dieser ganzen Menge von Menschen spricht jetzt Gott durch eine Wolke und sagt über Jesus und zu Jesus: Das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist eine sehr dichte Erzählung, was Markus hier beschreibt in Markus 8. Und aus dieser ganz engen und ganz tollen Gotteserfahrung gehen jetzt die Jünger mit Jesus zurück wieder in die Alltagsrealität herein. Und nach dieser eindrücklichen Gotteserfahrung passiert jetzt die volle Kanne Menschlichkeit. Denn als Jesus zurückkommt mit den drei Jüngern, sie sind auf dem Weg zu den anderen Jüngern, wollen schauen, was sie so machen, merken sie, die sind umringt von einer Menge an Menschen. Und wisst ihr, was die Jünger machen, die dort zurückgeblieben sind? Die streiten. Die streiten mit ein paar Schriftgelehrten, den religiösen Gelehrten der damaligen Zeit. Davon lesen wir in Markus 9, ab Vers 16. Da fragt Jesus: Worüber streitet ihr euch denn? Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen Sturmgeist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Da will ein Mann mit seinem schwerkranken Sohn zu Jesus, weil er glaubt, wenn diesem Kind noch irgendjemand helfen kann, dann ist es Jesus. Das Problem ist, Jesus ist gerade auf dieser Bergtour und seine Jünger haben den Vertretungsdienst. Leider machen die das nicht so gut wie Jesus. Und er merkt, die Jünger können mir nicht helfen. Und deswegen, weil es nicht funktioniert, fangen die Jünger jetzt an, mit den Gelehrten zu diskutieren, zu streiten, heißt es hier, vermutlich darum, warum es nicht funktioniert hat. Und der Mann bleibt zurück mit seinem Sohn, bleibt da stehen, daneben. Mich fasziniert, was für eine Erwartungshaltung dieser Mann gehabt hat. Schon lange ging es seinem Sohn so schlecht. Schon lange macht der ganze Familie dieser Zustand zu schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte, wie viele Priester, wie viele Wunderheiler dieser Mann aufgesucht hat. Immer mit der Hoffnung, ja, vielleicht können die meinem Sohn helfen. Und dann mit der Enttäuschung, dass es doch nicht geklappt hat. Und wie er sich dann doch wieder aufgerafft hat, weil er wieder gehört hat, dass es jemanden gibt, der vielleicht doch helfen kann, wieder hingegangen ist zu der neuen Adresse und wieder enttäuscht nach Hause gegangen, weil es wieder nicht funktioniert hat. Wie die Hoffnung immer kleiner geworden ist. Ich weiß nicht, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Geld es diesen Mann gekostet hat, sich um seinen Sohn zu kümmern. Wie viel schlaflose Nächte, wie viel Tränen es gekostet hat, dieser Zustand von seinem Sohn. Ich weiß nicht, wie oft er sich gedacht hat, ich kann nicht mehr. Und dann hört dieser Mann von Jesus. Und er macht sich auf mit seinem Sohn zu Jesus. Weil er wieder diese Hoffnung hat, Jesus ist derjenige, der mir helfen kann. Er glaubt, dass Jesus die Person ist, die ihm und seiner Familie in der entscheidenden Frage ihres Lebens eine Lösung anbieten kann, weiterhelfen kann. Und selbst als dann die Jünger ihm nicht helfen können, da bleibt er trotzdem stehen. Er geht nicht weg enttäuscht, sondern er wartet weiter, er wartet auf Jesus. Dieser Vater erwartet alles von Jesus. Wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, Jesus hatte einen ganz schön großen Anspruch. Damals wie heute. Jesus hat den Anspruch, dass er wirklich die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Der Anspruch von Jesus heißt, er ist die Lösung auf die tiefsten Probleme unseres Lebens. Er ist der, der den Durst nach den tiefsten Sehnsüchten unseres Lebens stillt. Die Frage ist, erwarte ich das? Erwarte ich das noch von Jesus? Erwarte ich, dass er wirklich diese Antwort, diese Lösung, dieser Durststiller ist auf die tiefsten Fragen und Sehnsüchte meines Lebens? Und zwar erwarte ich das jenseits von meinem ersten Ja-Reflex, so möchte ich das mal nennen. Als Christen wissen wir natürlich alle, ja, das stimmt, Jesus ist schon. Aber ist das wirklich meine tiefe Überzeugung? Ist das wirklich eine Erwartung, mit der ich lebe, mit der ich rechne in meinem Glauben? Wo ich mich aufmache wie der Mann und hin zu Jesus komme, mit dieser tiefen Sehnsucht, mit dieser tiefen Erwartung. Vielleicht kennt ihr Corrie ten Boom. Es ist eine holländische Christin, die mit ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Und leider sind sie aufgeflogen, sie wurden verpfiffen und sind dafür in einem Konzentrationslager gelangt. Sie mit ihrer ganzen Familie. Das Tragische an ihrer Geschichte ist, dass bis auf sie niemand dieses Konzentrationslager überlebt hat. Sie sagt im Nachhinein über ihren Glauben, der Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. An ihrer Geschichte merken wir, erwartungsvoll zu glauben ist nicht einfach. Sich mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Fragen hin zu Jesus zu begeben, ist nicht einfach. Es gibt viel, was uns diesen Weg schwer macht, was uns verunsichert, was uns Zweifel ins Herz gibt. Aber der Mann in der Geschichte mit Jesus und auch Corrie ten Boom, sie konnten losgehen, weil sie mehr gesehen haben, weil sie auf Gottes Möglichkeiten geschaut haben und weil sie gemerkt haben, er hat Möglichkeiten, die meine menschlichen Möglichkeiten bei Weitem übersteigen. Sie haben geglaubt, dass es stimmt, wenn Jesus von sich sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mich fordert diese Einstellung von dem Mann heraus. Sie stellt mich in Frage und lässt mich fragen, was traue ich Jesus wirklich zu? Was erwarte ich wirklich von Jesus? Lebe ich in der Erwartung, dass Gott wirklich da ist, dass er wirklich prägt, dass er auch heute noch verändert, dass er versöhnt, dass er wirkt, dass er uns als Gemeinde, wir sind in diesem Zukunftsprozess, dass er uns wirklich Wegweisung gibt, dass er wirklich in unsere Situation hineinspricht? Oder im Blick aufs neue Jahr, erwarte ich wirklich, dass Gott dieses neue Jahr prägt, dass er etwas mit mir vorhat? Dass er durch mich etwas tun will in dieser Welt. Und natürlich hat Gott nicht immer das zu tun, was wir von ihm erwarten. Keine Frage. Aber wenn wir Gottes Handeln überhaupt nicht mehr erwarten, wie sollen wir dann merken, dass er etwas tut? Die Frage ist, wie kann das gehen? Wie kann ich erwartungsvoll glauben? Wie kann ich mich durchringen, so zu glauben wie dieser Mann in der Geschichte? Gerade dann, wenn ich doch vielleicht das Gefühl habe, oft enttäuscht worden zu sein von Gott. Wenn ich das Gefühl habe, an meinen äußeren Umständen, da macht es mir so schwer, überhaupt noch erwartungsvoll zu sein. Oder wenn ich merke, es ist schon so lange Zeit nichts in meinem Glauben passiert, wie soll ich jetzt erwartungsvoll in die Zukunft schauen? Manchmal denke ich mir, die Jünger damals, die hatten es einfach. Die waren so nah an Jesus dran, die haben gesehen, was er tut, sie haben gehört, was er zu sagen hat. Die konnten doch noch richtig erwartungsvoll sein. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, das denke ich mir manchmal, dann könnte ich richtig erwartungsvoll glauben. In Vers 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesu erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund am Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus den Vater von dem Jungen. Von klein auf, antwortet der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit mir und uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du? Entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. War es wirklich leichter für die Jünger damals zu glauben? Wenn ich hier das lese, was Jesus sagt, merke ich, nein, anscheinend war es auch für die Jünger das nicht leicht, erwartungsvoll zu glauben. Jesus geht sie ja ganz schön scharf an und sagt ihnen, ja, was soll das denn mit eurem Unglauben? Ihr habt doch so viel Grund zu glauben. All das, was ihr seht, was ich tue, was ihr mit mir erlebt. Und trotzdem dieser Unglaube. Und dann ist da noch dieses zweifelnde Bekenntnis von dem Vater, was er sich irgendwie noch abringt, wo Jesus ihn fragt, ja, wenn du glaubst, dann ist dir alles möglich, glaubst du? Und er sagt, ja, ich will glauben, helf mir doch in meinem Unglauben. Und ich finde, man spürt in diesem Satz so diese Zerrissenheit in dem Vater. Auf der einen Seite dieser sehnsüchtige Wunsch, dass Jesus wirklich der ist, der seinem Sohn helfen kann. Und auf der anderen Seite diese Angst, diese Enttäuschung, diese Zweifel, ob Jesus das wirklich tun kann, was sonst niemand vermag. Der Vater war schonungslos ehrlich. Der Vater hat Jesus hineinschauen lassen in sein Herz. Er hat die Menschen, die um ihn herum standen, und bis uns heute lässt er hineinschauen in sein Herz und zeigt, was da für ein Kampf droht zwischen dem Glauben und dem Zweifel. Ein Kampf, den wir bis heute kennen. Wenn du sagst, es fällt mir schwer, erwartungsvoll zu glauben, dann herzlichen Glückwunsch. Du stehst in einer Reihe mit den Jüngern und mit diesem Mann in der Geschichte und mit vielen Christen über die Jahrhunderte hinweg. Und wenn wir über diese Frage nachdenken, wie kann ich denn erwartungsvoll glauben, dann ist es Gott, der sich wünscht, dass wir mit diesem Nachdenken und mit dem, aus was wir da stoßen, zu ihm kommen. Dass wir ehrlich glauben. Gott will nicht, dass wir erst aufhören zu zweifeln, dass wir alles klären und dann können wir hinkommen zu ihm, dann können wir erwartungsvoll sein und dann wird er mit uns irgendwas machen. Sondern Jesus wünscht sich, dass wir ehrlich vor ihm kommen und dass wir ihn hineinschauen lassen, dass, wie es in uns aussieht. Dass wir vor Jesus kommen, wie es uns gerade geht. Manchmal hilft es, wenn man vorformulierte Gebete hat, um mit dem, was man in sich hat, zu Jesus zu kommen. Weil man vielleicht manchmal gar keine Worte dafür findet. Die Psalmen sind uns ein wertvoller Hilfsmittel, um Worte zu finden für das, was in uns ist. Manchmal helfen auch Lieder, das zu formulieren, weil andere sich darüber Gedanken gemacht haben und vielleicht die Worte besser finden als ich selbst. Eins dieser Lieder habe ich euch mitgebracht, ein Lied über die Jahreslosen vom Evangelischen Jugendwerk. Und ich lade euch ein, dieses Lied jetzt mit mir anzuhören und diese Frage mal mitzunehmen in die Zeit, wie sieht es in dir aus? Wie sieht es in dir aus, wenn du hineinschaust in dein Herz, in diesen Kampfplatz vielleicht zwischen Glaube und Zweifel? Wie sieht es aus mit deinem erwartungsvollen Glauben? Thank you. Jesus wünscht sich nicht, dass wir erst alle Zweifel abgelegt haben, dass wir erst alles mit uns ausgemacht haben, dann können wir zu ihm kommen, sondern er sagt, ich wünsche mir, dass du so zu mir kommst, wie es gerade in dir aussieht. Dem, was wir in dem Lied gehört haben, da, wo mir der Halt fehlt, da, wo Glaube zerbrochen ist, da, wo eine Leere sich in mir breit war. Bei diesen Dingen wünscht sich Jesus, dass wir erwartungsvoll zu ihm kommen, weil diese Dinge ihm nicht im Weg stehen, weil seine Möglichkeiten größer sind als das, was uns das Glauben schwer macht. Ich weiß nicht, wie leicht es dir fällt oder wie schwer es dir gerade fällt, erwartungsvoll zu glauben, wenn es so eine Skala geben würde von Glaube bis Zweifel, wo du dich aufreihen würdest, wo du bei dieser Jahreslosung gerade mehr mitsprechen kannst, bei diesem ersten Teil und sagst, ich glaube, oder bei dem zweiten Teil, hilf mir doch in meinem Unglauben, in meinem Zweifel. Wir haben vorhin schon das Bild von Eva Jung gesehen, eine Designerin, die jedes Jahr etwas zu Jahreslosen gestaltet. Und sie hat dieses Glas genommen, hat da drauf geschrieben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie voll oder wie leer gerade dein Glaubensglas ist. Du sagst, ziemlich voll. Gerade fühle ich mich, als könnte ich aus dem Vollen stöpfen. Gott ist mir ganz nah, bin ganz erfrischt in meinem Glauben. Vielleicht auch ganz leer, wo man sagt, ich fühle mich irgendwie so schwer in meinem Glauben. Es ist gerade so leicht, es ist gar nicht erfrischend. Dieses Wasser des Lebens, von dem Jesus spricht, scheint mir irgendwie gerade zu fehlen. Oder vielleicht fühlst du dich irgendwo in der Mitte von dem. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dir in den nächsten Wochen mal ein Glas zu schnappen, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen und mal zu überlegen, wo stehe ich denn? Wie voll ist denn mein Glas des Glaubens? Und über diese Füllhöhe mal mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Zu beten, ja, wo ich wenig drin habe, komm du und erfüll mich neu in diesem neuen Jahr, in dem was vor mir liegt. Aber ganz wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu sagen, egal wie voll dein Glas ist, es ist nicht die Entscheidung, ob du erwartungsvoll glauben darfst oder nicht. Sondern Gott wünscht sich, dass wir erwartungsvoll und ehrlich zu ihm kommen, egal wie groß, wie viel Wasser gerade in dem Glas ist. Nicht erst dann, wenn der Glaube groß ist. Nicht erst dann, wenn es mir leicht fällt zu glauben. Sondern einfach ehrlich. Wie geht's aus mit dem Mann in der Geschichte? Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn an der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Der Mann, der so zweifelhaft glaubt, erlebt, wie Jesus das ernst nimmt. Diesen kleinen Funken Glaube. Und wie er erlebt, dass sein Sohn wirklich gesund werden kann. Es war nicht mehr als so ein zweifelnder Satz. Aber diesen zweifelnden Satz, den hat Jesus ernst genommen. Diese Entscheidung, diesen zweifelnden Satz vor Gott auszusprechen. Hudson Taylor hat mal gesagt, dieser große China-Missionar, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur einen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur einen Glauben an einen großen Gott. Ich weiß nicht, wie das neue Jahr werden wird, wie dieses Jahrzehnt, was vor uns liegt, werden wird. Aber ich möchte euch und ich möchte mir Mut machen, am Anfang dieses Jahres eine Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, mutig und erwartungsvoll zu glauben. Egal wie voll das Glas ist. Egal wie zweifelnd diese Entscheidung ist. Zu sagen, ich möchte erwarten, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass er ist. Dass Jesus wirklich der ist, der Antworten hat. Dass Jesus wirklich der ist, der Lösungen anbietet, der Erfüllung schenkt. Dass Jesus wirklich auch heute noch präsent in dieser Welt ist. Dass er auch heute noch wirkt. Dass er heute noch verändert. Dass er heute noch versöhnt und befreit. Egal wie zweifelnd, dadurch ein, diese Entscheidung zu treffen. Nicht, weil dann alles weg ist. Nicht, weil dann alles leicht ist. Nicht, weil dann keine Zweifel mehr da sind. Aber weil ich damit rechnen darf, dass Gott größer ist als all meine Fragen und all meine Zweifel. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Satz, den wir uns mitnehmen können ins neue Jahr. und erwartungsvoll und gleichzeitig ehrlich glauben.